Herzlich willkommen. Unser Thema ist immer noch, wie engt uns unsere eigene Sichtweise von Realität im Alltag ein? Das heißt, das, was wir als normal empfinden, empfinden vielleicht andere Leute gar nicht als normal. Und das ist uns dann erst in der Begegnung mit dem anderen, wird uns bewusst, dass wir Dinge vielleicht ganz anders sehen als die andere Person. Und das gibt uns die Möglichkeit wahrzunehmen, diesen Prozess, wo wir im Alltag immer wieder einengen, auf so eine Art Wahrheitstrip kommen. Das heißt also, glauben, wir haben die Wahrheit oder unsere Sichtweise ist die einzig richtige und der andere hat Unrecht. Und dann gibt es so ein bisschen eine Verstrickung miteinander. Und was wir in der Meditation üben, ist, jedes Phänomen, was auftaucht, als Phänomen zu sehen und zu sehen, dass es sich verändert und dass es nicht in sich stabil ist und auch nicht in sich existent ist, sondern dass es aufgrund von Bedingungen entstanden ist, aber dass es nicht ein beständiges Sein an sich hat. Und diese Betrachtung, dass die Dinge vergänglich sind, dass sie in Abhängigkeiten entstehen, gibt uns im Alltag die Möglichkeit, innerlich freier zu handeln. Das ist eigentlich so unser Thema. Und wir schauen uns das ein bisschen an der Beziehung von Gesellschaft und Buddhismus an und sind immer noch bei der indischen Gesellschaft, obwohl ich jedes Mal sage, dass wir also dann zu Ashoka kommen. Aber mir fällt dann immer noch ein anderes Detail ein, was ich auch wichtig finde. Und wenn ihr euch erinnert, habe ich das letzte Mal einen Text, also ich habe mehrere Texte vorgelesen, aber einen, das war über diesen Gesetzes, über die Idee des Gesetzeskönig. Also wie sich offensichtlich, und jetzt muss man da schon wieder in der Formulierung vorsichtig sein, fast hätte ich gesagt, wie es sich der Buddha vorgestellt hat. Aber aus meiner Perspektive weiß ja niemand, was wirklich der Buddha gesagt hat, sondern man müsste genauer sagen, was im Pali-Kanon dazu steht. Und der Pali-Kanon ist 400 Jahre nach dem Tod von Buddha erst aufgeschrieben worden. Also da kann viel hineingekommen sein, was vielleicht nicht wirklich ursprünglich gesagt wurde. Und da gibt es jetzt verschiedene Ideen, wie authentisch das Material im Pali-Kanon ist, aber das ist jetzt nicht unser heutiges Thema. Ich möchte auf einen Aspekt, der für das ganze Thema der Beziehung des Buddhismus, die Beziehung des Mönchsordens und Nonnenordens zu dem jeweiligen Gesellschaftssystem wichtig ist, also zu der Vorstellung des Gesetzeskönigs und seiner Aufgabe, dass dieser Weltherrscher ein gerechter König ist, der das Gesetz ehrt, das Gesetz hält er wert und das Gesetz huldigt er. Und das Gesetz ist ja der Pali-Begriff, das Gesetz ist die deutsche Übertragung und der Pali-Begriff für das Gesetz ist das tragende Dhamma. Soweit waren wir ja schon, wenn ihr euch erinnert. Ja? Das ist sozusagen ein wichtiger Punkt, weil nämlich dieser Text, den ich vorgelesen habe, spricht also nicht nur über diesen Weltenherrscher, der das Gesetz stützt und unterstützt und in Gang hält, sondern der Buddha macht das genauso. Das heißt, beide werden eigentlich auf gleiche Ebene gestellt. Und das ist jetzt interessant, weil nämlich dieser Begriff, Ursprungsbedeutung ist das Tragende oder das Weltgesetz und die ganze Lehre des Buddha dreht sich eigentlich um die Idee, dass es so ein von uns Menschen unabhängiges Weltengesetz gibt und das nannte er Dharma. Und das Leid dadurch entsteht, dass wir also nicht in dass wir sozusagen nicht mit dem Dharma leben oder nicht entsprechend diesem Weltengesetz leben, Und Befreiung entsteht dadurch, dass wir also dieses Weltengesetz kennen und damit leben. So, soweit, so gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wie füllen wir diesen interessanten Begriff aus unserer Perspektive? Und mein Bild, was ich oft genannt habe, ist zum Beispiel die Idee von Ökosystem. Ja, also wir leben, wir sind Teil eines großen Ökosystems der Welt, das nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten funktioniert. Und wenn wir diesem Ökosystem entsprechend nicht uns verhalten als Menschen und als Einzelner, dann sind wir irgendwann, haben wir unsere eigene Lebensgrundlage sozusagen vernichtet und sterben aus. Wenn wir uns aber diesem Ökosystemabläufen sozusagen entsprechend verhalten, es also nicht vernichten, unsere Umwelt, dann können wir ein gutes Leben leben. Und das ist so ein bisschen meine Idee von einer Gesetzmäßigkeit, die außerhalb des Menschen da ist und wo das Hauptthema ist, passt sich dieser Mensch entsprechend dieser Gesetzmäßigkeit an oder passt er sich nicht an? Und daraus entsteht dann die entsprechenden Folgen. Und im Buddhismus haben wir ja der Grunddynamik in diesem Weltengesetz oder Dharma, das ist das Gesetz von, also dieses ethische Gesetz von Ursache und Wirkung. Also dass meine ethischen Handlungen Auswirkungen und Folgen haben auf mein zukünftiges Leben. Das ist sozusagen, oder auf meinen Alltag auch. Ja, also auf das, die nächsten Augenblicke sozusagen. Und das kann man dann über mehrere Leben legen. Das ist sozusagen die Beschreibung, wie das alles funktioniert. So wird dieses Dharma oder der Begriff des Dharma in vielen Büchern über Buddhismus definiert und verstanden. Und das ist jetzt ein interessanter Aspekt, dass man offensichtlich aus westlicher Perspektive oder in vielen Büchern über Buddhismus schneidet man sozusagen diese Lehre des Buddhismus heraus aus ihrem gesamtgesellschaftlichen Gefüge, sprich die indische Gesellschaft, und hat dann so etwas Eigenes, und dann begutachtet oder untersucht man dieses Eigene, was man dann Buddhismus nennt, als in sich existierend. Und man hat eigentlich den größeren Zusammenhang dadurch verloren. Das ist das Interessante. Und was ich jetzt spannend finde, ist, den größeren Kontext sich nochmal anzuschauen, und das ist die indische Gesellschaft. Der Buddha hat ja nicht irgendwie im luftleeren Raum gelebt, sondern der hat mit Begriffen gearbeitet, die waren schon vorgeprägt vor ihm, die gab es schon lange vor ihm. Und dieser wesentliche Begriff des Dharma, den gab es auch schon vor ihm, und zwar tausende von Jahren vor ihm. Also mindestens, naja, tausende ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber halt sehr lange, so 1700 Jahre vielleicht. Mit den Zahlen ist so eine Sache. Und dieser Begriff des Dharma ist für die indische Gesellschaft ein maßgeblicher Begriff. Weil die gesamte indische gesamte Struktur der indischen Gesellschaft baut eigentlich auf diesem Begriff auf, aber mit einem anderen Bedeutungsrahmen, als den der Buddha gelehrt hat. Und das ist jetzt interessant, weil das, sage ich mal, eigentlich immer mitgedacht werden müsste, wenn man sich mit Buddhismus im indischen Kontext beschäftigt, als auch in Sri Lanka, die ja bestimmte Gesellschaftsaspekte mit aus Indien übernommen haben. Und die indische Gesellschaft ist sozusagen sehr, sehr komplex. Und ich versuche jetzt mal so einige Aspekte davon zu beleuchten, ohne den Anspruch zu haben, ein vollständiges Bild zu liefern, weil das ist auch nicht unser Thema. Aber der Hauptbegriff des Dharma ist eigentlich, ich habe das jetzt mal genannt, tu deinen Job. Das heißt, es ist eine Handlungsanweisung für verschiedene gesellschaftliche Gruppen. Und das ist Und jede dieser gesellschaftlichen Gruppen hat eine andere Handlungsanweisung, also einen anderen Job sozusagen in der Gesellschaft. Das heißt, es gibt einmal die Übersetzung des Begriffs für Dharma Recht und Sitte oder Verhaltensregeln oder lebensweltliche Verpflichtung. Und das wird jetzt so definiert, dass wir im indischen Kontext, in dem der Buddha gelehrt hat, gab es so eine Schöpfungsgeschichte. Also die haben sich eine Idee gehabt oder eine Idee gehabt, wie Welt entstanden ist und wie Menschen entstanden sind und wie Gesellschaft entstanden sind. Und da gibt es ein eigenes Buch, und das ist das maßgebliche Buch, wird gesagt, oder das, was am meisten für diese gesellschaftsbezogene indische Gesellschaft hergenommen wird. Das nennt sich Manus Gesetzesbuch oder Gesetzesbuch. Das ist ein Text, der kommt aus dem 1. Jahrhundert vor oder nach Christus, das weiß man nicht so ganz genau. Und dort sind die ganzen Verhaltensweisen der jeweiligen gesellschaftlichen Gruppen in Indien festgelegt, und zwar auf Basis von übernatürlicher Darlegung. Und die ganze indische Religionen, also der Brahmaismus sozusagen, wurde ja von Sehern übermittelt, also Leute, die Visionen hatten und dann also göttliche Eingebung hatten, und das in den heiligen Texten niedergeschrieben wurde. Und das waren die Veden. Und in diesen ältesten Veden, also im Rig Veda, wo haben wir hier einen Auszug, gibt es sozusagen eine kurzgefasste Zusammenfassung, wie der Mensch entstanden ist. Also ich spare euch jetzt das, wie die Welt entstanden ist. Wir machen da einfach einen Schnitt und schauen uns an, wie der Mensch entstanden ist. Aus dem Rig Veda, und das ist eine der Grundlagentexte der Brahmanen. Ja, also da steht das alles mit den Göttern drin, wie man opfern muss, wem man opfern muss, wie die Opferrituale passieren und diese ganzen Geschichten. Und auch, wie der Mensch entstanden ist. Und zwar gibt es da ein Purusha, heißt der, so eine Art Übermensch. Tausendköpfig, tausendäugig, tausendfüßig ist Purusha. Er bedeckte vollständig die Erde und erhob sich 10 Finger hoch darüber. Purusha allein ist diese Welt, die vergangene und die zukünftige. Und er ist der Herr über die Unsterblichkeit und auch über das, was durch Speise noch weiter wächst. Solches ist seine Größe, und noch gewaltiger ist dies, als dies ist Purusha. Ein Viertel von ihm sind alle Geschöpfe. 3/4 von ihm ist das Unsterbliche im Himmel. Also riesengroß. Ich mache jetzt mal einen Sprung. Aus ihm entstanden die Rosse und alle Tiere mit doppelten Zahnreihen. Aus ihm entstanden die Rinder, aus ihm sind die Ziegen und Schafe entstanden. Als sie den Purusha auseinanderlegten, in wie viele Teile teilten sie ihn? Was ward sein Mund? Was ward seine Arme? Was werden seine Schenkel? Was seinen Füßen genannt? Sein Mund ward zum Brahmanen. Seine beiden Arme waren zum Krieger gemacht. Seine beiden Schenkel, und jetzt muss man wissen, dass in der indischen Kosmologie ist der obere Teil über dem Nabel, das ist der reine Teil, und alles, was unterhalb des Nabels ist, das ist der unreine Teil. Und wir sind jetzt beim unreinen Teil angelangt, das ist der Schenkel. Und der Schenkel wurde zum Kaufmann oder den Kaufleuten. Und seine Füße, aus seinen Füßen entstanden Sudra. Sudra sind jetzt, also ist die niederste Kaste, weil ganz unten. Und das sind die Tagelöhner, Diener, eigentlich manchmal werden sie auch mit Sklaven übersetzt. Und damit haben wir die Struktur der indischen Idealgesellschaft, müsste man jetzt so sagen. Das heißt, wir haben vier verschiedene Kasten, so nennen die sich. Also wir haben die oberste Kaste aus jetzt, und das darf man nicht vergessen, das ist hier in diesem, also in dem Rig Veda, als auch in dem Manus Gesetzbuch, ist so eine Idealvorstellung von Gesellschaft, und zwar aus Perspektive der Brahmanen. Ja, das ist eigentlich so eine Art Werbebuch für die Brahmanen. Ja, es ist so, wie wir uns das vorstellen und wie wir das wollen. Und da sind die Brahmanen, sind sozusagen die wichtigsten sind. Ja? Und, aber da die Brahmanen halt alleine, wäre es dann wahrscheinlich offensichtlich ziemlich fad, dann gibt es noch welche. Und den Job von den Brahmanen, genau, jeder dieser Kasten hat jetzt einen bestimmten Dharma zu erfüllen, sprich einen bestimmten Job zu erfüllen. Der Job der Brahmanen ist, zu opfern und die Veden zu lehren. Also sozusagen die göttliche Ordnung den anderen Leuten klarzumachen, mehr oder weniger. Und dann gibt es die Leute, die die Gesellschaft beschützen müssen oder andere Menschen beschützen müssen, das sind die Krieger. Der Buddha hat zur Kaste der Krieger gehört. Und dann gibt es die Kaufleute, das sind die hier, und denen obliegt der Handel als auch die Tierzucht. Und dann gibt es die unterste Kaste, das sind die Sudras. Und ich habe sie jetzt Tagelöhner genannt, aber eigentlich ist ihr Job, diesen anderen drei Kasten zu dienen. Und damit haben wir sozusagen so eine Idealvorstellung von vier Gruppen oder von vier Kasten in der indischen Gesellschaft. Und das war die soziale Struktur mehr oder weniger zu Zeiten des Buddha, wobei die Kasten, wird gesagt, zu Zeiten des Buddha noch durchlässiger waren, als sie dann später geworden sind. Also später sind sie offensichtlich strenger geworden. Zu der Zeit war das noch flexibler alles. Das heißt, da ist erst das alles im Werden gewesen. Und der Brahmaismus hat sich auch noch nicht auf der ganzen indischen Gesellschaft durchgesetzt, sondern es gab also ganz unterschiedliche religiöse Kulte. Und auch heute gibt es ganz unterschiedlich religiöse Kulte in der indischen Gesellschaft. Und also der Michaelis, das ist ein Professor für Indologie, der zu diesem Bereich sehr, sehr viel geforscht hat. Und er sagt, also heutige Hindus, und das wird zur Zeit des Buddha genauso gewesen sein, sind einmal Anhänger dieser Religion der Veden mit dem ganzen Kastensystem. Plus, sie haben dann aber nochmal in der Regel noch eine Privatreligion. Das heißt also eine Volksreligion, wo sie irgendwelche Lokalgötter opfern oder irgendwas mit denen machen. Und dann gibt es noch ganz unterschiedlichste weitere religiösen Formen. Also es gibt sogenannte Stifterreligionen, wo der Buddha dazugehört hat, also Leute, wo Menschen eine Religion gestiftet haben. Dann gibt es Neuschöpfungen, dann gibt es also alles Mögliche. Aber für uns ist wichtig, dass dieses religiöse Feld war nicht nur dadurch gestaltet, dass es nur die Veden gab, sondern es gab sehr, sehr viele lokale Kulte, die teilweise noch aus den ursprünglichen Religionen, also die vor den Indoeuropäern in Indien praktiziert wurden, noch übrig geblieben sind. Ja? Das heißt, auch hier haben wir so eine Mischung. Das ist sozusagen nicht so eins zu eins trennbar. Und die Kasten für die Sozialstruktur war einmal wichtig, dass das die Arbeitsgebiete der Leute waren. Das heißt, man wurde in eine Kaste hineingeboren, also als Kaufmann zum Beispiel, und dann hatte man als Berufskaufmann. Also man wurde in die Kaste der Brahmanen geboren und als Beruf hatte man Brahmane. So, das war das eine, der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt, für den die Kasten wesentlich ist, sind Heiratsabmachungen. Das waren ja alles und sind teilweise heute noch auf dem Land arrangierte Ehen gewesen. Und arrangierte Ehen bedeutet, man heiratet nur innerhalb der Kaste. Und das ist hier ziemlich klar festgelegt, dass es also verboten ist, zwischen den unterschiedlichen Kasten zu heiraten. Wenn man also, wenn ein Mann eine Frau aus einer unteren Kaste nimmt, dann verliert er seinen Status und wird sozusagen Mitglied der unteren Kaste. Und es gibt so ein durchgängiges Thema, kommt mir vor, in diesen ganzen Veden-Religionen. Und das ist das Thema der Reinheit. Das hat für Indien einen wesentlichen Aspekt. Und die Reinheit, also es gibt eine Fantasie, wo das herkommt. Die eine Fantasie ist, dass also die Eroberer, wenn es solche Leute gab, also die Indo-Europäer, als die vor 4000 Jahren, 2000 vor Christus, nach Indien gekommen sind, dass die dieses System mitgebracht haben, also das Kastensystem, um zu verhindern, dass sie sich mit den Einheimischen sozusagen verbinden und mischen. Und dadurch haben die halt, und das sind hauptsächlich die Einheimischen, ist also die untere Kaste, und die sollten unter sich bleiben. Das war die, so wird das erklärt. Und irgendwie ist da das Thema der Reinheit drin. Das heißt, die sind die reinsten, die sind ein bisschen reiner, die sind schon nicht mehr ganz so rein und die sind sehr unrein. Und man wird verunreinigt über körperlichen Kontakt. Das heißt, deswegen haben Brahmanen sozusagen, sollten keinen körperlichen Kontakt mit anderen Menschen aus den Kasten pflegen. Und deswegen gab es dann immer wieder Streitigkeiten, ja, also wenn man aus einem Brunnen, wenn also jemand aus einer unteren Kaste aus einem Brunnen getrunken hat, dann war dieser Brunnen verunreinigt und man musste irre Zeremonien durchführen, damit dieser Brunnen wieder rein wurde und so. Also da gibt es immense Rituale und das ganze Hauptthema offensichtlich ist dieses Thema der Reinheit. So wie im Christentum würde ich sagen, das Hauptthema das Thema der Sünde ist. Ja, also man fühlt sich permanent schuldig für irgendwas. Das zieht sie sozusagen durch von Adam und Eva mit der Erbsünde und dann die ganzen zigtausenden von Jahren. Und so gibt es bei denen im Brahmaismus gibt es sozusagen die Idee der Reinheit. Und das war so ein bisschen diese, also man sieht hier nochmal dieses Urwesen, Purusha, ja, und da sieht man also, wo die einzelnen Kasten, also wie die diesen Urmenschen zugeordnet, Urwesen zugeordnet sind. Und das ist sozusagen über der Gürtellinie oberhalb sind die Reinen, unter der Gürtellinie sind die Unreinen. Das ist die Logik dabei. Und als diese Kaufleute durch den Handel mit den, also innerhalb von Indien, immer reicher wurden. Das heißt, als also die Gesellschaft sich entwickelt hat über die Landwirtschaft, es gab Überschuss, kreiert spezialisierte Handwerksbetriebe und dadurch entsteht Reichtum. Und die reichste Gruppe waren eigentlich die Kaufleute und selbstständigen Handwerker. Und die haben dann offensichtlich irgendwann Alternativreligionen gefördert. So müsste man das sagen. Und diese Alternativreligionen, das war diese Samana-Bewegung. Und der Buddha wird oft als Samana Gotama genannt im Pali-Kanon. Ja, das war einer von vielen aus dieser Bewegung. Und ein Spezifikum dieser Bewegung war, diese Bettler eigentlich, Bhikkhu, ja, also der Begriff Bhikkhu wird im Deutschen oft mit Mönch übersetzt, heißt aber gar nicht Mönch, sondern es ist eigentlich Bettler, heißt es. Mönch ist ein christlicher Begriff, ja. Im Ursprungssinne ist es ein Bettler, weil die sich vom Betteln ernährt haben. Ja, die haben keinen Job gehabt, sondern die haben sich in den Wald zurückgezogen, haben praktiziert und sind dann von der Lokalbevölkerung sozusagen versorgt worden. Und sie haben außerhalb der Kasten gelebt. Also sie sind sozusagen aus diesem System sind sie ausgestiegen. Und deswegen ist die Zusammensetzung des, ich habe jetzt kein Bild vom Buddha dabei, aber die Zusammensetzung des buddhistischen Ordens als auch der ganzen Samana-Bewegung ist zusammengewürfelt aus diesen vier Richtungen, also aus diesen vier Kasten. Das heißt, die haben im Orden offensichtlich diese Kastenschranken, sprich den Umgang miteinander aufgehoben. Also es gab jede Menge Brahmanen als Bhikkhus. Es gab Krieger, viele Verwandte vom Buddha sind Mönche und Nonnen geworden. Es gab viele Kaufleute, weil die Kaufleute haben sozusagen den größten finanziellen Beitrag zu dieser Samana-Bewegung also unterstützt. Das heißt, also die Mönche haben also Grundstücke geschenkt bekommen, wo sie dann über die Regenzeit sich aufhalten konnten. Dann im Laufe der Zeit sind dort auch feste Behausungen gebaut worden für die Regenzeiten. Und das ist hauptsächlich von entweder den Kriegerfürsten, also den Königen. Ja, es gab zwei große Könige zu der Zeit, zur Zeit des Buddha. Die haben das dem Orden geschenkt oder dem Buddha geschenkt, dem Orden eigentlich. Und auch die Laienanhänger. Und das waren die Kaufleute, die hatten das Geld zu der Zeit. Es gibt noch ein Kriterium, ein maßgebliches Kriterium, was sich eigentlich bis heute durchzieht in der indischen Gesellschaft und was auch schon ein Thema vor 2.500 Jahren war, das ist die Stellung der Frau innerhalb der indischen Gesellschaft. Und das fand ich auch sehr interessant. Die Frau ist Eigentum des Mannes. Punkt. Das ist wahrscheinlich, also die Verfassung kenne ich nicht so genau, aber durch die Unabhängigkeit, ich weiß gar nicht, wann die Unabhängigkeit war, 46, 47, sowas mit Gandhi, der Größenordnung, hat die Frau wahrscheinlich eine andere Stellung bekommen, aber von der traditionellen Gesellschaft ist sie Eigentum des Mannes. Das heißt, er kann im Prinzip mehr oder weniger machen, was er will mit ihr. Und das hat diese dunkle Seite von diesen ganzen Vergewaltigungsgeschichten in Indien. Ja, also das hängt einfach mit dem, also mit der mangelnden Wertschätzung Frauen gegenüber zusammen, unterstelle ich jetzt einfach mal. Zur Zeit des Buddha war das auch so und deswegen mussten die Frauen, wenn sie, deswegen war es heikel, als die Stiefmutter den Buddha gefragt hat, ob er einen Nonnenorden gründen kann, hat er erst sozusagen verweigert. Und er hat es nicht verweigert, weil er es wahrscheinlich blöd fand, oder vielleicht fand er es auch blöd, keine Ahnung. Aber soziologisch gesehen hat er es verweigert, weil es natürlich seinem Orden ging es immer auch um gesellschaftliche Anerkennung. Das heißt, er musste sich mit diesem System und mit den Königen, wo haben wir die Könige? Die hatte ich doch irgendwo. Könige weg. Ich mag nicht so die Könige, irgendwie verschwinden sie dann. Irgendwo hatte ich einen. Naja, taucht wieder auf. Gut, also wir brauchen heute eigentlich keine Könige mehr. Aber zu der Zeit gab es Könige, also Machthaber. Und dieser Orden hat sich ja auch nicht im luftleeren Raum bewegt, sondern der hat sich immer auch in der indischen Gesellschaft bewegt. Insofern musste der Buddha natürlich immer auch auf bestimmte Gepflogenheiten dieser indischen Gesellschaft Rücksicht nehmen, um die Anerkennung zu haben, weil die Anerkennung brauchte er, um von den Leuten als förderungswürdig angesehen zu werden. Weil die Leute haben ja auch nicht, freiwillig hätte ich jetzt fast gesagt, die haben nicht einfach so, weil sie das so witzig fanden, diese Samana-Bewegung unterstützt, sondern sie haben sie deswegen unterstützt, weil sie davon ausgegangen sind, dass sie damit selbst Verdienst erwerben. Aber Verdienst erwerbe ich nur, wenn ich eine verdienstvolle Person oder einen verdienstvollen Orden unterstütze und nicht irgendeinen Idioten. Das ist so ein bisschen die Dynamik auch im buddhistischen Orden gewesen. Und deswegen war der Buddha zur Zeit, als er gefragt wurde, also einen Nonnenorden zu gründen, war er erstmal zurückhaltend. Er hat gesagt, nein. Und dann hat die Stiefmutter von ihm, hat seinen Neffen, ich glaube, das war der Neffe, Ananda, weich geklopft. Und der Ananda ist dann zum Buddha hingegangen und hat gesagt, naja, willst du nicht doch und so. Und dann hat der Buddha sich breitschlagen lassen und gesagt, okay, aber nur, wenn dieser Nonnenorden unter der Kontrolle der Mönche steht. Das heißt, dem Nonnenorden steht immer ein Mönch vor und die Nonnen müssen sich immer den Männern unterordnen. Das liest sich heute so schlimm, sage ich mal, aber im Kontext, wo Frauen Eigentum des Mannes waren, war das eigentlich sehr fortschrittlich, aber heikel. Ja, das ist so ein bisschen der Kontext. Also das heißt, sie konnten auch eigentlich keinen eigenen Besitz haben. Weil sozusagen, wenn ich selbst Besitz von jemandem bin, kann ich keinen eigenen Besitz haben, sondern alles, was ich habe, gehört meinem Eigentümer. So, das ist eigentlich, habe ich noch was Wichtiges gegessen? Ja, also es gibt eigene Verhaltensregeln für Könige, kann man hier nachlesen. Es gibt eigene Verhaltensregeln für Frauen. Frauen werden also sehr schlecht dargestellt. Wo habe ich was? Habe ich was rausgeschrieben? Zum Beispiel waren Frauen, also dieser, den Veden-Religionen, also den Ritualen, also es gab keine eigenen Rituale für Frauen. Es gab Rituale für Männer. Übergangsrituale, Initiationsrituale, aber nie für Frauen. Und insofern war das auch wahrscheinlich für den Buddhismus ein wesentlicher Schritt, dass da sozusagen Frauen auch religiös praktizieren konnten. Das war offensichtlich auch zu der Zeit nicht gang und gäbe. Also Frauen sind ihrem Wesen nach mannstoll, unstet und lieblos, steht hier drin, nicht von mir. Ja, also, aber da findet man also ganz, ganz viele negative Beschreibungen. Ja. Und dann gibt es mehrere Formulierungen, die lesen sich so in der deutschen Übersetzung. Ja, Männer müssen ihre Frauen davon abhalten, selbstständig zu sein. Ja. Ihre Hauptaufgabe besteht darin, Söhne zu gebären. Und dann gibt es noch eine, aber ich meine, wir schauen uns Indien an, okay. Aber bei uns im Westen war das sehr ähnlich. Ja, also das ist sozusagen offensichtlich ein Strukturmerkmal von Feudalismus. Das muss man sich immer auch so im Kopf haben. Aber es ist vielleicht einfacher, in einer anderen Kultur die Merkwürdigkeiten zu sehen, um es dann auch auf die eigene Kultur zu übertragen. Ja, weil ich glaube, die Donald, hieß sie Donald oder Don? Wie hieß die Frauenministerin, die erste Frau? Donal hat, glaube ich, das Familienrecht, also wo die Frauen sozusagen selbstständige Wesen werden, ich glaube 1975 war das oder so in der Größenordnung. Bis dahin waren die Frauen in Österreich nicht rechtsfähig. Die konnten keinen eigenen Vertrag unterschreiben. Also es ist noch nicht so ganz lange her. Und bis dahin galt, soweit ich weiß, auch noch das, der Mann ist das Oberhaupt der Familie, so stand das im bürgerlichen Gesetzbuch. Das ist dann auch erst geändert worden. Also das ist die gleiche Idee eigentlich, wie wir es auch hier finden. Ja. Und im Pali-Kanon, und das ist auch, finde ich, in diesem Kontext, finde ich, also Also sehr spannend. Im Pali-Kanon haben also die höchste, die Heiligkeit haben also die Bhikkhus erreicht, oder? Okay. Dann die Nonnen. Also es gibt viele Nonnen im Pali-Kanon, die also die höchste Heiligkeit erreicht haben. Und dann gibt es, ja, Punkt. Also Frauen konnten das Höchste genauso erreichen wie die Männer im Pali-Kanon. Das hat sich dann nachher in der Tradition, in der buddhistischen Tradition, in den buddhistischen Theravada-Ländern, als auch in den anderen buddhistischen Ländern, hat sich das dann geändert. Da hieß es dann auf einmal, jetzt geht es nicht mehr. Aber in den Ursprungstexten, wenn man davon ausgeht, dass es der Ursprung ist, aber in den ältesten Texten, davon können wir ausgehen, war das so, dass die Frauen sehr wohl Heiligkeit erreichen konnten und es Frauen gab, die Heiligkeit erreicht haben. Und die bekannteste ist Kema, heißt die, aus dem Pali-Kanon. Und das ist der Name von der Aya Kema, wenn ihr euch erinnert. Also eine deutsche Nonne, die in den 80er Jahren in Deutschland sehr, sehr viel publiziert hat. Und das Haus, das Buddha-Haus im Allgäu gegründet hat. Und einen eigenen Verlag gegründet hat, Jana Verlag. Und hat ganz viele Bücher geschrieben. Gute Bücher. Und war die Lehrerin von der Ursula und die Ursula ist meine Lehrerin. Also so schließen sich die Kreise. Ja? Also es war eine streng patriarchale Gesellschaft, wo Frauen eigentlich nichts zu melden hatten und im Orden immer noch unter der Kontrolle der Mönche waren, okay, aber sie konnten spirituell praktizieren und volle Heiligkeit erreichen.